Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Wer länger auf diesem Kanal ist und Empathie verfolgt, wird meinen heutigen Gast wiedererkennen. Dr. Heidi Wichmann. Hallo Heidi.
Hallo Rüdiger, schön, dass ich wieder hier bin und danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du kommen konntest.
Online immer.
Online immer. Du bist Meeresbiologin und Neurobiologin, ist das richtig?
Ja, genau.
Und du hast dein Spezialgebiet ausgeweitet in Bezug auf Algen und Meeresbiologie.
Richtig, also ich bin Biologin, also ich habe Biologie studiert und dann ja, spezialisiert man sich halt irgendwann. Und ich war an sich in der medizinischen Grundlagenforschung für neurodegenerative Erkrankungen aktiv, also Alzheimer, Parkinson, MS, also Multiple Sklerose, solche Sachen. Aber mit Zellkulturen, also jetzt nicht am Menschen direkt, sondern eben halt Zellkulturen, und habe aufgrund meines Mikrobiologie-Ausflug in die Meeresbiologie sozusagen ja, die Naturstoffe entdeckt, vor allen Dingen eben diese Stoffe, die einfach Lebewesen produzieren, und das passiert halt auch im Meer. Zum Beispiel Bakterien, ist sehr gut ökologisch untersucht, also welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat. Und letztendlich habe ich das dann in meiner Doktorarbeit zusammengefügt, wo ich dann halt unter anderem ein Antibiotikum, was bei Bakterien im Meer halt sehr bekannt ist, auf Zellkulturen untersucht habe, und eben halt auch noch eine andere Substanz, und die wird hauptsächlich von Algen produziert, zu dem Kenntnisstand damals. Und was ich halt gemacht habe, ist einfach gucken, sind die potenziell schützend vor zum Beispiel Giften, oder eben ist es so, dass sie in den Zellen das Wachstum wieder anregen und die Zellfortsätze einfach wieder sich mehr ausbilden und auch wieder vernetzen. Also eben das, wo es immer hieß, das geht nicht, eben doch. Und dann eben, wie man das durch Naturstoffe in der Natur, überall an Land gibt es sie auch, aber eben explizit aus dem Meer, ob die da potenziell geeignet sind als sozusagen zukünftige Medikamente. Also das ist eigentlich die Grundlagenforschung der Medikamentenentwicklung ursprünglich mal gewesen.
Und da warst du drin, hast deine Doktorarbeit geschrieben. Wir kennen uns schon etwas länger, und wenn ich an Heidi Wichmann denke, denke ich eigentlich immer an eine Naturheilerin. Also du hast bei mir im Kopf eine Naturheilerin, wo es diese Heilkräfte in der Natur ganz selten angesprochen wird im Bewusstsein der Menschen und ganz wenig auch von der Medizin. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, auf jeden Fall Mediziner sprechen gar nicht darüber. Du bist für mich so eine Medizinerin, die im Grunde das Feinstoffliche genau kennt. Und diese feinstofflichen Botenträger oder Enzyme, wie man das auch immer nennen möchte, die eigentlich dazugehören, sobald man sagt, du musst diesen und jenen Vitalstoff zu dir nehmen, dann gehören zu diesen Vitalstoffen, die ich im Körper, mein Körper aufnimmt, zur Teilung, damit mein Körper sie überhaupt verwerten kann, auch wiederum immer andere Stoffe.
Genau.
Also ich habe zum Beispiel von dir zum allerersten Mal in meinem Leben gehört, dass die Natur quasi so eine Art Feinstaub aussondert, also Blätter, Blüten sondern einen Feinstaub aus, der im Grunde genommen das Immunsystem stärkt.
Ja, also Feinstaub ist es dann nicht. Also
ich nenne es Feinstaub, Entschuldigung für den Begriff.
Ja, nee, das ist ja auch in Ordnung, nur draußen verstehen dann Leute Feinstaub.
Ja. Ne? Also
Autos und so. Also das sind halt diese Naturstoffe, das nennt man also, das sind einfach quasi primäre Metabolite und sekundäre Metabolite, also Stoffwechselprodukte, ja. Primär heißt, die sind wirklich fürs Überleben notwendig, zum Beispiel Fette, Eiweiße und sowas halt, also was ein Lebewesen wirklich braucht, um direkt zu überleben. Und dann wurden die sekundären Metabolite, also die nicht so wichtig sind wie die ersteren sozusagen, sondern die zweiten, also sekundär, die sind halt immer sehr vernachlässigt worden, sind aber diejenigen, die in der Forschung eben halt für Medikamente letztendlich herhalten, aber dann werden die halt aus Petrochemikalien, also aus Erdöl nachproduziert oder eben durch genetisch veränderte Organismen zum Beispiel produziert, ja. Das ist alles möglich. Und Aber diese Stoffe, die haben halt zum Beispiel auch durch Clemens Awe, der ja verstorben ist, leider vor 2 Jahren, viele der Biologe, der vor diese dieses Impfbuch sozusagen geschrieben hat, aber er war ja schon lange vorher aktiv und hat zum Beispiel den Biophilia-Effekt beschrieben. Der Biophilia-Effekt, also im Großen und Ganzen geht es jetzt in diesem Bereich um das Waldbaden, was ja mittlerweile auch von der AOK empfohlen wird auf ihrer Webseite, gut für die Gesundheit, weil japanische Forscher haben dann mal das richtig aufgebaut und dann konnte man eben halt sehen, dass die Terpene in dem Fall, die Bäume produzieren, unter anderem, es sind natürlich noch mehr Stoffe, aber die hatten sie jetzt erstmal ausgewählt und dass die halt die Stresslevel wirklich senken. Ja, also Stress, also Cortison, Adrenalin, also aus diesem Stresszustand des Körpers, dass das wieder runterfährt, sich beruhigt und dementsprechend auch das Immunsystem sich wieder ausbreiten kann und das gut fürs Immunsystem auch einfach ist und dass das auch einen längeren Effekt hat und über mehrere Tage teilweise messbar ist und eben halt auch interessanterweise, dass je ursprünglicher und älter und unberührter der Wald war, desto länger und besser war auch dieser Effekt. Und eine Möglichkeit ist eben halt hier, also das sind einmal diese Stoffe, die die Bäume aussenden, also diese Sekundärmetabolite, was du gerade sagtest ja auch, der Feinstaub. Das ist eine Kommunikation der Natur, es ist eine Sprache, also die unterhalten sich so auch und geben Informationen einfach weiter. Und wir Menschen sind da einfach eingebunden gewesen über Ewigkeiten, bis wir uns haben halt in Kästen packen lassen sozusagen. Und ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Zusatzpunkt, dass es eigentlich, also ein wichtiger, also es sind so wichtige Stoffe, die wir auch durch die Atmung einnehmen. Zum Beispiel fahren wir ja auch ans Meer in eine Kur oder in den Wald oder an See oder in die Berge, in die Natur. Und das nimmt dann jetzt natürlich so eine wissenschaftliche Erklärung an für etwas, was uns eigentlich schon seit Jahrhunderten logisch erscheint. Aber das sind halt diese Sekundärmetabolite, dieser Feinstaub, wie du es gesagt hast. Und der ist eben halt, also mittlerweile in diesen paar Jahren, wo wir jetzt hier nicht online mal zusammen waren, hat sich unglaublich viel getan. Und wie gesagt, jetzt findest du es auch auf der AOK-Webseite oder zumindest als ich meinen Vortrag gemacht hatte, das hatte ich da auch nochmal mit erwähnt, dass empfohlen wird zum Gesunden oder zum Wohlgefühl. Also ne, Stress ist halt eben noch mit einer der Hauptprobleme für unseren Körper. Nochmal ganz kurz vielleicht, Stress sorgt dafür, dass wir, wenn wir im Kampf- und Fluchtmodus sind, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob die Gefahr jetzt wirklich akut ist. Ist da ein Säbelzahntiger um die Ecke oder ist jetzt hier einfach nur die nächste Panik, die jetzt durch die Medien getrieben wird? Und du als Therapeut kennst dich natürlich mit Burnout aus. Das hat nichts nur mit Langeweile oder Überforderung zu tun, sondern hat einfach immer auch eine körperliche Begleiterscheinung, neben dass eben das Cortisol zum Beispiel lange viel zu viel produziert wird. Und das ist eigentlich dafür nur gedacht, kurzzeitig bei Gefahr anzugehen, damit wir uns in Sicherheit bringen. Und wir befinden uns mittlerweile alle wie der Frosch, der in den Topf quasi gesetzt wird und das Wasser langsam erhitzt wird, so ist das ähnlich mit diesem Stress des Panikmachens. Und das hat erwiesenermaßen, also das gibt es jetzt mittlerweile auch, dass die Harvard Medical School oder solche Elite-Unis darüber berichten, dass Stress sich eben halt auf unser Körpersystem sozusagen negativ auswirkt, die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden können. Und wie gesagt, wenn man fliehen muss, ist ein gut verdautes Essen jetzt gerade nicht so wichtig, sondern dass Blut und Sauerstoff in Arme und Beine kommen. Und natürlich wirkt es auch aufs Gehirn. Menschen in dem Flucht- und Kampfmodus sind nicht wirklich sozial kompatibel, weil es geht in diesem primitiven Zustand sozusagen, wo das Überleben angeschaltet wird vom Stammhirn sozusagen, also vom urzeitlichen Bereich, darum wirklich zu überleben. Egal, ob das jetzt wirklich so eine Gefahr ist oder eben halt nicht. Ja?
Weil du gerade Burnout angesprochen hast, das ist eine Art Dauerstresszustand, der im Grunde genommen physiologisch betrachtet den Menschen ständig in so einer Art Angst-Kampf-Flucht-Milieu bringt. Das sortieren diese Leute, die im Burnout sind, fast schon ins Unterbewusstsein aus und die Trigger kommen bei bestimmten Sachen und dann bin ich in einer Art Dauerstress, wo das Burnout dann kommt. Also wo dann Leute wegen Burnout nicht mehr arbeiten können, die dann also anfangen zu zittern, die müssen manchmal auch harte Medikamente nehmen, die kriegen Herzrasen und all diese Dinge, weil sie in einer Art Angst, Kampf, Fluchtszenario sind, das nicht lösbar ist, weil die Arbeitswelt, das ist wirklich so, weil die Arbeitswelt diesen Stress und diesen Druck auf Dauer auf diese Menschen, die das nicht lösen können, ausübt. Woraus dann irgendwann das Kollateral-Mobbing entstanden ist in unserer Gesellschaft. Was könnte man denn aus deiner Sicht mit diesen Menschen machen? Was fehlt denen? Vom Stofflichen her, vom Feinstofflichen vielleicht her?
Also wir hatten das ja damals in unserem ersten Gespräch, glaube ich, auch schon. Aber es geht ja letztendlich darum, dass es gibt verschiedene Stressfaktoren. Und ein weiterer, der immer noch verschwiegen wird und immer schön übergepudert wird, ist einfach der mangelnde Nährstoffgehalt in unseren Lebensmitteln, die das Wort Lebensmittel in den meisten Fällen überhaupt gar nicht mehr verdienen. Ja, es sind Füllstoffe, verarbeitete Lebensmittel, alles Mögliche, auch ganz viel künstlicher Kram da drin oder jetzt aktuell ist nicht künstlich sozusagen, aber Insektenpulver, sage ich mal so, ja. Unsere artgerechte, da muss man wirklich von artgerecht reden, ja, unsere artgerechte Ernährung ist eine andere. Und das sind Früchte, Gemüse, auch mal Fleisch sicherlich für den einen oder anderen. Aber letztendlich waren wir eher Sammler und Jäger als Jäger und Sammler, weil da einfach draußen ein riesengroßes Buffet ist. Und und durch die Kriege und die Hungersnöte hat auch einfach die künstliche Düngerszene, sage ich mal, so richtig an Fahrt aufgenommen, weil das damals wie ein Wunder wirkte. Und eben dieses langsame Wachsen und dieses, dass die Pflanzen auch die ganzen Nährstoffe aus dem gesunden Boden, was auch mit den Mikroorganismen da drin ist, zusammenhängt natürlich, wie bei uns im Darm auch. Ja, also die Mikroorganismen, die verwerten das halt. Wir sind eigentlich mehr Bakterien, als wir Körperzellen sind. Und das hat halt einfach zu einer, und ganz viele andere Sachen, ich meine, guck dir an, was draußen propagiert wird, das halt einfach zu einer schlechten Nährversorgung häufig gefühlt eigentlich fast bei jedem. Und ein interessantes Gebiet, was sich in den letzten Jahren aufgemacht hat, ist, das hatte ich dir ja auch schon gesagt, die Nutritional Psychiatry, also frei übersetzt die Nährstoffpsychologie, eben wie Nährstoffe eben doch auf das Wesen des Menschen im Ganzen und Großen und Einfluss nehmen, was anhand der Neurotransmitter-Synthese zum Beispiel erklärt wird. Also wenn nicht genug Bausteine da sind, um jetzt in dem Fall mal Beispiel Neurotransmitter zu nehmen, die Botenstoffe in unserem Körper sind und ohne die läuft auch nichts, ja. Dass da einfach schon ganz viel begleitend gemacht werden kann. Natürlich auch Therapie oder solche Sachen, klar. Das wird dann immer ganzheitlicher gesehen und das ist immer mehr am Kommen, aber in Deutschland halt noch nicht, das ist nicht wirklich ein Begriff, ne? Und eben halt in erster Linie erstmal darauf achten, bin ich wirklich genährt? Mein Körper, ist der genährt? Kriegt der Körper, was der braucht? Und das ist halt auch eine individuelle Reise. Also deine Ernährung ist anders als meine. Und von denen, egal wen, deine Frau hat eine andere, selbst wenn man verwandt ist. Und das variiert auch und wo man auch lebt. Und das ist ein wichtiger Faktor, der absolut immer noch total unterschätzt wird.
Es gibt auf Netflix, ich komme aber leider nicht mehr auf den Namen, habe ich mal eine ganz interessante Sendung gesehen über den Darm, über das Mikrobiom im Darm. Und da hat man dann versucht, vom Lebenspartner auf die Lebenspartnerin ein Mikrobiom zu implantieren auf die Lebenspartnerin. Und dieser Lebenspartner, der hatte eine psychische Krankheit mit bestimmten Namen. Als man das Mikrobiom in den Darm der Frau transplantierte, bekam die auf einmal das gleiche, in abgeschwächter Form, psychische Störung wie ihr Mann. Dann hat man das Mikrobiom wieder versucht zu entfernen. Also nicht, indem man es detransplantierte, sondern andere Nährstoffe, damit sich das Mikrobiom dort verändert. Also das gibt ja dem, was du sagst, voll und ganz recht. Also du hast gesagt, das fand ich sehr interessanter Satz, dass wir mehr aus Bakterien bestehen als aus eigenen Zellen. Kannst du das nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsern?
Also wir kennen ja alle diese Zahlen, ja, so und so viel Millionen Hirnzellen, so und so viel das Zellen und dort Zellen und hast gesehen. Und was überhaupt, also das Mikrobiom im Darm, das haben wir schon mal erkannt mittlerweile. Vor 10 Jahren sah das ja auch noch viel schwieriger aus, dass da einfach eine unglaublich große Zahl an Lebewesen in uns ist, von denen wir abhängen, mit denen wir in Symbiose leben. Die können ohne uns jetzt hier nicht so leben und wir ohne sie nicht, ja. Und unsere Zellen und auch die Bakterien, die arbeiten zusammen. Das ist aber ein Forschungsgebiet jetzt erstmal, wie gesagt, was so gut wie gar nicht untersucht ist. Beim Darm geht das schon. Dann haben wir natürlich auch auf der Haut ganz viele Bakterien und auch damals im Gehirn haben wir welche gefunden. Und damals hieß es dann immer, oh nein, Kontamination. Mittlerweile weiß man auch unter vorgehaltener Hand sozusagen, dass das auch dort in unserem Gehirn Bakterien leben. Ja, und was halt in diesem Kontext, was du jetzt auch gerade erzählt hast, das nennt man auch ein Psychobiotikum, also Bakterien, die auf die Psyche scheinbar also wirken. Da wurde zum Beispiel, ich habe einen Artikel mal gefunden, da heißt How Dirt Makes You Happy, also wie Dreck dich glücklich macht. Und da ist ein Bakterium gefunden worden, also beim Gartenarbeiten, das war so eine Gartenarbeitsseite sozusagen, die das so promotet und dass man eben glücklich macht Mikroben während der Gartenarbeit aufnimmt. Und da wurde halt auch untersucht, warum sind Menschen, die jetzt zum Beispiel auch Depressionen hatten, durch die Gartenarbeit besser drauf geworden. Also hat sich das gebessert bei vielen. Und die Frage ist ja, ist es jetzt so die Bewegung, die frische Luft und. Und wir haben dann ein Bakterium untersucht und haben herausgefunden, eben dass das auf unser Neurotransmittersystem wahrscheinlich wirken kann. Das haben sie bei, ich glaube, Mäusen untersucht. Und zum Beispiel in dem Fall Serotonin, ja, ist ja ein Neurotransmitter und der auch wichtig ist dass das Gleichgewicht einfach wichtig ist. Und wir nehmen halt über die Gartenarbeit oder auch übers Essen natürlich Mikroorganismen in uns auf. Und allein so ein Apfel hat ja hunderte Millionen von Bakterien in sich, alleine so von Strunk bis zum Stiel so rauf und runter. Und dass wir die auch eben, da gibt es auch schon Forschung, dass wir die halt eben auch über unsere Nahrung beeinflussen und aber auch ansiedeln neue. Also in Japan zum Beispiel haben die Japaner, die regelmäßig Algen essen, haben ein Bakterium über die Algen bekommen, was ihnen hilft, die Fasern besser aufzuspalten. Das haben wir Europäer eigentlich nicht. Ich wahrscheinlich mittlerweile schon, aber normalerweise nicht. Und diese zusammen, also wir sind in Symbiose mit der Natur und natürlich auch mit den Mikroorganismen. Und eben halt die Wirkung dieser Mikroorganismen, der Bakterien jetzt beispielsweise in uns oder halt auch Pilze werden immer nur als negativ gesehen. Da gibt es auch sicherlich welche, die sehr, sehr wichtig für uns sind. Es geht um das Gleichgewicht und dass die Kommunikation untereinander stimmt sozusagen. Und ja, und da tut sich halt dann doch schon, ja gut, eher im amerikanischen Raum hier jetzt nicht so wirklich, aber forschungstechnisch ist das schon mal viel mehr als ja vor 8 Jahren noch zum Beispiel, als ich mein Buch da veröffentlicht hatte damals.
Wir sind, also wenn man das so hört, ne, dann bekommt man ein Bild davon, dass wir unabhängig von, wie soll man sagen, also es ist wahrscheinlich noch abstrakter, dass wir, also ich bin gar nicht der, der ich bin, ne? Also wir Menschen sagen immer, ja, ich bin Rüdiger, ja, du bist Heidi, ja, ich bin der, ja, ich bin der, aber das sind wir ja gar nicht. Also wir bestehen aus so und so viel Bakterien, was auch immer. Wir nehmen über die Luft so viel auf, über die Nährstoffe nehmen wir so viel auf, die in Symbiose und Kommunikation zu unseren Zellen oder was auch immer stehen. Das ist ein riesiger Wust an Kommunikation, der da stattfindet. Unser Immunsystem wird dadurch durch zu wenig geschwächt, durch die richtige Menge gestärkt. Aber wir haben gar keinen Bezug dazu. Also wir fühlen das ja nicht. Wir merken das auch überhaupt nicht, so dass wir uns als eine Einheit betrachten. Wir können, also wir sind wahrscheinlich gar nicht das, was wir sind, ne? Also wir sind ein Biotop an
Ja, wir sind also guck mal, alleine schon von den Zellen. Wir haben das Dorf der Nierenzellen, wir haben die Hautzellen, wir haben die flüssigen Zellen, wir haben das Blut, wir haben alles verschiedene, wie Dörfer sozusagen, die nur in Gemeinschaft zusammen, dich Rüdiger, mich Heidi und jeden anderen, der uns jetzt gerade zuhört oder zusieht, am Leben erhält. Das geht nur durch Gemeinschaft und durch klare Kommunikation. Und dann kommen wieder die Kommunikationsmoleküle des zum Beispiel Waldes, die Terpene oder dieses Kommunikationsmolekül, womit ich gearbeitet habe, das aus dem Meer kommt, ist genau das Gleiche, ist wichtig auch für die Wolkenbildung, ist Teil des Schwefelzyklus. Und das ist alles so immer so total krass, ein Allrounder, super Talent eigentlich immer, dass wir mit unserem beschränkten Wissen noch gar nicht wirklich verstanden haben, was da alles dran hängt und wie wichtig und wirklich bis aufs kleinste Detail die Natur aufeinander abgestimmt ist. Bakterien, also weiß ich was, Cyanobakterien, die oder auch Mikroalgen, die mit anderen Meeresbakterien nur in Gemeinschaft leben können, weil die sich gegenseitig Nährstoffe austauschen. Ohne einander können die nicht leben. Die binden, also ist quasi die Grundlage der Nahrungskette. Und letztendlich ist jede Form von Problem oder Krankheit oder so im Wesentlichen und im Kern auf eine Kommunikationsstörung zurückzuführen. Sei es durch Gifte, sei es durch falsche Ernährung, sei es durch falsche Beziehungen auch, ja. Bin ich immer im Stress, gucke ich mir zu viel Horrornachrichten an und denke, jetzt ist morgen auf jeden Fall, was auch immer, eine Flut, der Krieg oder was auch immer da. Und ja, also wie gesagt, und das hat dann natürlich wieder also Auswirkungen auf unsere ganzen Lebewesen, die uns ausmachen. Und weil die können natürlich am besten in stressfreien Situationen gedeihen. Und aber Umweltgifte sind auch schon ein Stressfaktor. Ja, das kommt rein, das wissen wir gar nicht. Elektromagnetische Felder und so weiter. Also wir können ja ganz, ganz, ganz viel nicht sehen mit unserem wirklich kleinem Spektrum, was wir da sehen können, von weniger als 1%. Und dem geben wir aber sehr viel, viel Aufmerksamkeit und auch Wichtigkeit. Ja, und wir bestehen selber aus Mikroorganismen und ohne die wäre ein Leben auch absolut nicht denkbar. Und die waren die Ersten hier und die werden auch die Letzten wahrscheinlich sein und sind auch die Ersten, die auftauchen an zum Beispiel Orten, wo wirklich viel kaputt gemacht wurde oder gegangen ist, zum Beispiel Tschernobyl oder Fukushima jetzt bei Strahlungsschäden zum Beispiel. Und ja, das sind quasi so, die sind so diejenigen, die alles klar machen, aufräumen und für das weitere Leben bereithalten, ja.
Ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt von dir weiß oder ob ich da was gelesen habe drüber. Es gibt in Tschernobyl einen Pilz, das wird jetzt die meisten Zuhörer total überraschen. Der Artikel ist, das war ein Artikel, der ist 20 Jahre alt, glaube ich. Der lebt von Radioaktivität. Das heißt, der frisst, der ernährt sich von Radioaktivität. Wir haben gehört, Radioaktivität ist das schlimmste Gift, also die ganze Gruppe, Plutonium etc., das schlimmste Gift, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und jetzt gibt es einen Pilz, der das quasi frisst.
Ja, ja.
Also die Natur kennt immer einen Weg und immer eine Lösung. Aber wir Menschen sind nicht in der Lage, das Ganze zu erfassen. Also wir raffen das irgendwie alles gar nicht, weil das so feinstofflich ist, weil bei diesem Feinstofflichen entsteht kein Gefühl, das wir entwickeln können. Die Lebewesen im Allgemeinen, auch der Hai, jetzt so als Beispiel oder was weiß ich was für ein Tier, kann man jedes nehmen, hat überhaupt kein Gefühl für diese Mikrobiome und für dieses feinstoffliche Nährgehalte, die Natur aber ständig produziert für alle Lebewesen in ihrem eigenen Ökosystem immer die richtigen Dinge. Wir wissen zum Beispiel und sagen, du sollst immer die Gemüse und die Obstsorten essen, die in deiner Umgebung auch wachsen. Also jetzt macht das Sinn, nach dem, was du sagst. Nämlich die sondern ebenfalls etwas ab, das für mich gut ist. Die anderen aus Italien oder sonst was, sie schmecken gut und so weiter, sondern vielleicht auch einiges ab, aber nicht das Optimale. Das Optimale passiert dann in der Umwelt, in der ich bin, weil die Umwelt an sich ein riesiger Zyklus, ein riesiges kooperatives Feld ist, das für mich auch sorgt. Die Frage, die sich daraus ergibt, und da weißt du auch viel drüber, wenn das so ist, und ich gehe davon aus, dass das so ist, und wir aber eine Kultur geschaffen haben, eine Industrie, eine Technokratie, eine Welt des Miteinanders geschaffen haben, in der wir diese Stoffe gar nicht akzeptieren und gar nicht registrieren und auch nicht für deren Gesundheit oder für deren Nachsorge sorgen, sondern sie eher ausrotten mit Handlungen, die wir nicht absehen können, ungewollt vielleicht auch.
Meistens,
ne? Ist nicht unsere Gesellschaft, die so dermaßen destruktiv ist, deswegen vielleicht auch so, weil wir dies alles gar nicht mehr haben, weil wir gar nicht mehr richtig von der Natur umsorgt und richtig ernährt werden? Du hast eben gerade erzählt, dass Ernährung auch viel mit der Psyche macht. Ich habe schon lange bin ich ein Therapeut, der weiß, dass nicht alles therapierbar ist, sondern vieles durch Essen auch veränderbar ist. Viele psychische Schäden kommen vom Essen. Viele Psychologen verstehen das noch gar nicht und behandeln jeden nach der Psychologie. Aber die Psychologie kann auch nicht alle Schäden oder alle Verhaltensstörungen verbessern, die von der Ernährung kommen. Weil wenn die Ernährung falsch ist und das Verhaltensbild gibt, kannst du als Psychologe machen, was du willst. Und das Gleiche kann man auf die ganze Gesellschaft übertragen. Ist die Destruktivität gerade der westlichen Kulturen nicht vielleicht auch deswegen da, weil wir die Natur in dem Bereich ja auch schon zerstören?
Weißt du, die Sache ist, also, ach Gott, da kann ich jetzt ganz viel über alles Mögliche sagen.
Mach das.
Also ganz, ganz kurz eben noch mit dem Pilz in Tschernobyl. Ne? Das ist Melanin, was er produziert. Das ist diese schwarze und es scheint eine Schutzfunktion zu haben gegen radioaktive Strahlung. Die haben auch Frösche dort, die anstatt von grün über die Jahre zu diesem dunklen Gefähr, also sich färben, haben sich dieses Melanin in die Haut gelagert. Und dementsprechend einen Schutz vor der Strahlung entwickelt. Vögel sind auch dunkler, die machen auch wohl was Ähnliches. Und das wirklich Interessante ist, auch bei höheren Organismen, also jetzt nicht nur bei so einem Pilz, ja, sondern auch bei Säugetieren wie den Wölfen, dass die innerhalb von wenigen Jahrzehnten, nicht mal fünf, also 45 Jahre oder so ist das ungefähr her, oder 40 so, ich weiß das gar nicht, schon Fukushima ist 14, 15 Jahre her. Und auch dort sind nicht alle Tiere überraschenderweise ausgestorben, sondern es sind viele gestorben, auf jeden Fall. Also das war eine tödliche Konzentration, ja, so. Aber eben nicht so doll, wie man dachte. Und die Tiere, die überlebt haben oder halt auch die Mikroorganismen, die haben sich angepasst und neue Schutzmechanismen innerhalb kürzester Zeit entwickelt, die der Evolutionstheorie natürlich ganz schön jetzt mal ein bisschen in Erklärungsnot bringen, es braucht tausende von Jahren. Die Wölfe haben DNA, also einen Erbgutreparaturmechanismus entwickelt, den es wohl so noch nie vorher gab. Und anstatt da jetzt zu sehen, oh, wie geil, durch das Leben in der Natur, der man Zeit gegeben hat, sich anzupassen, sehen wir jetzt mal die Hoffnung darin und lassen die Natur mal das tun, was sie kann, am besten kann. Das können wir nicht. Das beste medizinische Labor findet sich draußen. Das kann ich aus der Naturstoffchemie holen, also auch einfach sagen, weil da holen wir uns die Inspiration von und dann machen wir es halt aus Erdöl nach. Ist ja ein bisschen bekloppt eigentlich, ja. Und aber das ist halt eben was ganz wichtig ist, dass die Natur immer nach Leben strebt. Immer. Das tut sie. Dazu gehört der Tod, aber dazu. Das ist der Nährstoffkreislauf, ja. Der Nährstoffkreislauf, das habe ich ja auch in meinem Buch damals schon geschrieben, ist ja schon sehr stark eingeschränkt, alleine durch den Verlust der Großtiere, insbesondere der Wale, die ja, weil alles Leben beginnt im Meer, ja, und so auch Algen. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass Algen eigentlich so viel, egal nach welcher Einzelsubstanz ich jetzt gerade guck und die jetzt gerade super interessant ist für die meiste Masse. Ich finde das in irgendeiner Alge, weil sie sind die Ahnen der Landpflanzen sozusagen, oder werden sie gehandelt so. Und dieses Prinzip der Natur, dieses alte Wissen, was da abgegriffen wird, irgendwo aktiviert wird, zu heilen, uns das Leben gedeihen zu lassen. Wie gesagt, die Natur strebt nach dem Leben, das ist so. Und anstatt das zu machen, kommen aber wir Menschen an und sagen, oh, wie können wir dann jetzt da eine Impfung rausmachen aus dem Wolf, aus dieser Entdeckung des Wolfes, dass der jetzt irgendwie resistent gegen Krebs scheint. Und das ist halt so ein Problem, aber wir werden ja auch gelenkt durch die Medien, durch das, was wir denken sollen. Und ja, jetzt habe ich schon eigentlich die eigentliche Frage verstanden, die du vergessen, die du gesagt hattest.
Nee, du bist schon auf dem richtigen Weg. Das ist schon die richtige, Antwort, geht schon in die richtige Richtung. Also was die Gesellschaft halt eben in ihre Destruktivität treibt, sind das vielleicht fehlende Nährstoffe, Mikronährstoffe?
Auch.
Also, wir werden ja immer, also Wir sehen das ja in unserer heutigen Zeit. Ich will jetzt nicht politisch werden. Die werden ja immer irgendwie abgestumpfter, dummer. Also wir werden nicht cleverer. Auch die nachfolgende Generation scheinen immer naiver, dümmer oder scheinen ihr Gehirn nicht genau zu benutzen. Vielleicht liegt das auch an PISA und so weiter. Gibt es ja auch viele Studien drüber und so weiter. Aber ich glaube, dass da, wo wir nicht hinschauen, dass wir da hinschauen sollten, und das ist das, was du sagst, das ist dein Gebiet, das sind nämlich diese Feinstoffe. Und wenn die fehlen, kann auch nicht nur unser Immunsystem ist ja eigentlich nur, wenn man das so will, ein Verhaltensorgan, das im Inneren für Stabilität sorgt, das heißt für Gleichgewichte, für richtiges Verhalten innerhalb der Physiologie. So, und das Gleiche müsste sich ja im Außen auch widerspiegeln, also wie innen, so innen wie außen und so. Dann kann es ja sein, dass das Teil dessen ist, weswegen wir so drauf sind, wie wir gerade drauf sind.
Ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Guck mal, wie gut kannst du ein Haus bauen, wenn du nur Schrott und kaputte Steine rumliegen hast und versuchst, das jetzt irgendwie zusammen zu zimmern. Ja, und ähnlich macht das unser Körper auch. Also die Schnelligkeit der Zellreparatur und Regeneration ist so schnell, das können wir uns mit unserem menschlichen Verstand gar nicht vorstellen. Diese winzigen Bruchteile von Sekunden, wie schnell da mal, Magenschleimhaut ausgetauscht wird oder andere Sachen, wie schnell ein Stoff oder so ein Komplex zur anderen Stelle oder zu den anderen Zellen gejagt wird übers Blut. Wir bestehen aus 150.000 Kilometern Blutadern alleine. Ja?
Also wie viel nochmal?
150.000 Kilometer in der Länge. Oh. Ein Mensch im Durchschnitt. Ne? Bei mir wahrscheinlich mehr als bei jetzt jemand, der 1,80 Meter groß ist. Aber alleine, was das für eine Leistung ist und was, also ich finde es eigentlich eher total krass, dass das nicht schon viel lange oder schon viel, viel früher viel schlimmer war, weil überleg mal, was für eine Arbeit unsere Körper da leisten unter diesen miesesten Bedingungen, die immer schlimmer werden. Also, was kriegen wir zu essen? Insektenzeugs, eigentlich sind wir für Insekten nicht wirklich gemacht. Ich bin da ein bisschen lockerer, weil ich aus einem internationalen Institut komme und ich habe des Öfteren auch mal mit Schokolade überzogene Heuschrecken angeboten bekommen. Ja, das kommt drauf an, in welchem Land du bist. Das ist eine Delikatesse, aber das ist was anderes als das, was uns da jetzt beigemengt wird. Ja, die Mehlwürmer und wer weiß, wie die gewonnen werden. Und oh Gott, also ich möchte es auch nicht essen, sagen wir mal so. Und dann haben wir natürlich also wenn dein Körper schon so gestresst ist, überhaupt seinen Betrieb aufrechtzuerhalten, nur alleine aufgrund dessen, was wir essen, was wir einatmen, was wir trinken, ja, da ist er ja schon eine Menge Schadstoffe auch einfach ausgesetzt, was viele nicht wissen, ja. Sei es irgendwelche Umweltgifte oder eben, dass man im Essen was drin hat, wo man dann irgendwann später rausfindet, ach, das sollte da doch nicht drin sein und ist vielleicht doch nicht so gut gewesen oder oh, war doch toxisch. Und da finde ich, machen unsere Körper echt krass was mit, ja, und das wuppen die schon meistens ganz gut. Und die Frage ist ja, was ist die Ursache der chronischen Erkrankungen in den gesamten westlichen Welten, ja? Und das ist ja auch so ein Themengebiet, wo man auch noch mal reingucken könnte, aber eben noch mal über kurz oder lang. Nahrung ist ein wichtiger Faktor, aber eben natürlich auch die passenden Gemeinschaften, ja, was für Menschen mit, und ist mein Leben mit Sinn erfüllt, weil wir sind Wesen, wir wollen ja eigentlich ein schönes, freudiges, sinnvolles Erleben mit schönen Begegnungen, also so in der Richtung. Und wir sehen zwar auf der einen Seite, gerade bei uns in Deutschland, diese absolute Destruktivität. Ich kann dir aber sagen, Stichwort Food Forests, also Essenswälder, die sind in anderen Teilen der Welt oder Permakultur oder, das ist da voll am Laufen. Da ist ein Riesen-Movement, was nicht mehr aufgehalten werden kann. Es ist nur die Frage, ob wir jetzt mal mitmachen oder ob wir jetzt weiterhin das Schlusslicht darstellen wollen, ob in der Forschung oder irgendwo. Ja, also die machen halt letztendlich in ihren eigenen Gärten, das wird so umstrukturiert, dass dort Essenswälder sozusagen sind, dass du eben halt nicht einen Zierbaum hast, sondern eine Esskastanie oder Walnuss und dass das immer mehr Menschen machen und das überall pflanzen. Die Natur kümmert sich dann darum. Es ist so gemacht, dass du nicht düngen, nicht wässern oder irgendwas machen musst, dass sich die Böden dort dann alleine wieder regenerieren, dass das mikrobielle Leben da, das ist die Basis des Lebens, ja, dass das sich wieder regeneriert, Humusböden entstehen, die auch lange Wasser halten können während Dürrezeiten und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich ziemlich viel in der Gänge, nur halt bei uns im deutschsprachigen Raum kriegt man da leider nicht so viel mit. Aber die Menschen werden trotzdem dann aktiv und machen einfach ihr Ding, ja. Also das ist schon. Und da zu warten, dass da irgendeine Form von Entscheidungsträger, sage ich mal, sagt, wir machen das so, sieht ja nicht wirklich so aus. Aber wir haben einfach den Kontakt zur Natur verloren oder es wird auch meiner Meinung nach weiter vorangetrieben, damit wir da auch überhaupt nicht wieder hinkommen. Und ja, die Frage ist halt, mache ich da jetzt mit oder nicht? Oder erkenne ich, um jetzt doch mal wieder in den Wald oder hol mir eine Brennnessel dann da weg oder achte auf zum Beispiel so Algen oder worauf man achtet, ja, also und eben je frischer, je besser natürlich und eben halt das bunte Buffet der Natur. Löwenzahn und Brennnessel gehörten früher zu unserer normalen Diät, ja. Also meine Oma hat mir auch immer gesagt, den Krieg haben wir nur dank der Brennnesselsuppe überlebt, ja. Und heute weiß man durch solche Leute wie den Biologen Markus Strauß, dass Brennnessel zum Beispiel weitaus mehr Kalzium hat als Spinat und Magnesium, also zigmal mehr. Aber kriegen wir das irgendwie untersucht an Universitäten? Nein, dann gibt es wieder irgendwelche Ausreden, warum es nicht geht. Und die Frage ist ja auch, wie viele Studien brauchen wir eigentlich noch, um einfach logisches Denken und Wissen, was früher gereicht hat, ja, dass das einfach ausreicht, um uns wieder zu besinnen, wohin es denn gehen sollte. Und unsere Körper sind, wie gesagt, derartig mit Schadensbegrenzung eigentlich beschäftigt, dass es für mich manchmal immer noch wirklich fast ein Wunder ist, dass wir überhaupt noch gehen und stehen und auch noch heilen können, ja. Und ja, also das ist schon auch bei den Gepieksten. Ja.
Bei den Gepieksten, ja. Es gibt ja, wirst du besser wissen als ich, in der Hirnforschung genügend Beispiele, die einen das Staunen lehren. Also es gibt zum Beispiel in der Hirnforschung gibt es einen Mann, der mit Kopfschmerzen zum Arzt ging und der Arzt sagte, ja, weiß ich auch nicht genau, machen wir eine Kernspintomographie, also durchleuchten wir mal das Gehirn. Und die das gemacht haben, waren am Staunen, weil dieser Mann hatte fast gar kein Gehirn mehr. Der war ungefähr 40, glaube 40, 43. Das Wasser im Gehirn hat sein Gehirn an die Ränder gepresst, sodass sein Gehirn ein runder Kreis von 2 Zentimetern war. Dieser Mann sprach mehrere Sprachen, hatte eine Familie, hatte einen höheren Job, Manager, glaube ich, war der gewesen. Der kam nur wegen Kopfschmerzen zum Arzt, weil hatte jetzt Kopfschmerzen. Aber ansonsten hatte dieser Mann ein tadelloses Leben. Er hatte keine Defizite in nichts und gar nichts. Weil du sagst, unser Körper ist nur mit dem Überleben, also nur mit dem Wegmachen von Giftstoffen unterwegs. Das kann der Körper unglaublich gut. Unser Körper kann, also in der Hirnforschung gibt es mehrere Beispiele, wie jetzt auch ein Mädchen mit einem halben Gehirn und sowas alles. Ja, das ist auch tadellos. Und wir brauchen eigentlich dieses viele Gehirn gar nicht, um das zu sein, was wir gerade sind in diesem Leben. Ja? Also ein Politiker, der das macht, was er macht, der braucht eigentlich nur ein Drittel vom Gehirn. Um es jetzt überspitzt zu sagen, Hüter hat ja mal das Beispiel gebracht mit den Kakerlaken. Hat er gesagt, ich habe dann in meiner Universität mit Kakerlaken und so weiter. Und als ich den Kopf entfernte, fuhr das Glied des männlichen Kakerlaken raus und bewegte sich. Dann sagte er zum Publikum, man braucht das Gehirn nicht, um sich fortzupflanzen. Das ist ein lustiges Beispiel, aber das bringt halt vieles auf den Punkt. Also unser Körper ist unglaublich widerstandsfähig. Wir haben Organe, die unglaublich, also jedes Tier auch, die unglaublich viel Vitalität produzieren. Aber das ist uns gar nicht bewusst. Den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst, was für ein Tempel sie in ihrem Körper eigentlich wirklich haben. Dass sie dort in Wirklichkeit sowas wie das kleine Universum haben, das im Grunde genommen, wenn du es pflegst, super zu dir ist. Und die Menschen machen das aber teilweise nicht, weil sie das halt eben nicht wissen. Sie schätzen es nicht. Sie kommen nicht an den Punkt, wo sie das alles fühlen, also die Lebendigkeit, wo sie sich vernetzen mit dem, was man dann spirituell nennt. Also was man dann immer spirituell diskutiert, ne?
Ja, das Bewusstsein halt. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Theorien jetzt mit Bewusstsein, wo du sagst, es jetzt auch mit dem Gehirn. Das ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, ja. Und zwar gibt's da auch so, ich habe einen Vortrag mal gemacht, der ist auch online, die Verbindung von Natur und Gesundheit. Und so am Ende mache ich dann so ein paar Beispiele, um zu zeigen, dass Wissenschaft eben halt vieles auch nicht weiß. Also dieses Trust the Science und Wissenschaft ist fest. Nein, Wissenschaft ist dynamisch. Wir müssen uns immer wieder selbst hinterfragen und vor allen Dingen ist meine Aufgabe als Wissenschaftlerin, so wie ein Arzt einen ärztlichen Kodex sozusagen hat, These, Antithese, Synthese, also ob ich will oder nicht, ich gucke mir die Sachen an, die für mich total bescheuert ankommen erstmal und prüfe für mich dann, ist da was Wahres dran oder nicht, aber das ist die Aufgabe eines Menschen auch einfach mit dem Doktortitel oder halt einfach mit dem Abschluss mit einem, also das ist ganz klar, deswegen, also weißt du, die letzten 5 Jahre waren ein absoluter Irrsinn. Und
aus richtiger Wissenschaft betrachtet, richtig, ne? War es richtiger wegen These, Antithese, Synthese.
Richtig,
These. Das fand gar nicht mehr statt.
Nee, gar nicht mehr. Und zum Beispiel mit dem Gehirn, da ist eine Menschenart entdeckt worden, der Homo naledi. Das ist, wie gesagt, am Ende meines Vortrags. Und es gibt ja diese gängige Theorie, dass die Größe des Gehirns mit Intelligenz gleichzusetzen ist. Da gibt es so ein paar Diskussionen, weil dann ist irgendein Nagetier, ich weiß nicht mehr, was wäre dann das intelligenteste Wesen auf der Welt, aus menschlicher Bewertung heraus.
Wegen der Proportion, ne?
Richtig,
großes Gehirn, kleiner Körper.
Genau, und der Homo naledi hatte ein Gehirn, das war ein Drittel kleiner als uns oder noch kleiner, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde denen nicht zugesagt, dass die Rituale haben, wie zum Beispiel Beerdigungsrituale und einen Glauben an das Leben nach dem Tod. Und dann wurden aber Sachen gefunden, die darauf hinzeigen, ja, der hat Rituale durchführt mit Zeichen und hast du nicht gesehen. Und in der Bewusstseinsforschung wird das Bewusstsein, wie kommt das in den menschlichen Körper an oder in Lebewesen. Und da gibt es verschiedene Theorien. Also da gibt es die Theorie, dass die Glykoproteine, also so Proteine, an den Oberflächen der Zellen, der Zellmembran, ja, es ist so eine Haut, kann man sich vorstellen, da sind so kleine Andockstationen, dass das darüber passiert, über Energie und Frequenzen, dass das quasi Antennen sind. Dann gab es Emma Riffin Stewart, die die Mikrotubuli dafür in den Zellen verursacht, also oder als Ursache gesehen haben. Mikrotubuli sind winzig kleine Strukturen, die sind so ähnlich wie Schienen, ja. Und das baut sich dynamisch auf und ab. Das ist ein Teil des Zytoskeletts. Also das Skelett hat auch, also die Zellen haben auch ein Skelett wie wir und kleine Organellen da drin. Also es ist quasi uns nochmal in winzig klein und dann aber auch individuell, je nach Zellart. Und also da gibt es verschiedene Theorien. Und eben dieser Homo naledi hat mal eben diese Theorie, dass unser Gehirn oder wir sind die intelligentesten Menschenart, die es gibt, weil unser Gehirn ja auch das Größte ist, mal eben gecrashed. Aber das wird natürlich nicht erzählt. Ja, so ist klar. Der Artikel ist dann einfach verschwunden, glaube ich, eine Zeit lang zumindest. Und in dem Sinne, wir wissen ganz, ganz viele nicht, ganz, ganz vieles nicht. Und nach all den Jahren der Forschung kann ich eigentlich nur sagen, dass das alles altes Wissen ist, auch jetzt gerade in Form von Psychedelika, die ja in anderen Ländern schon als Therapie bei nicht therapierbaren Depressionen oder auch posttraumatischen Belastungsstörungen mittlerweile zuversichtlich eingesetzt werden, ja, mit großem Erfolg teilweise zumindest, wenn es denn richtig angewendet wird. Und der Mensch auch dann das Richtige für sich findet, das ist auch noch was Individuelles. Aber es sind auch Naturstoffe aus Pflanzen, ja. Und die wurden jahrzehntelang bekämpft und jetzt werden sie schon teilweise eingesetzt. Oder auf der anderen Seite in China gibt es jetzt ein Alzheimer-Medikament basierend auf Algen, ja. Das wie gesagt, bei leichten und moderaten Alzheimer eingesetzt wird. Und die sind dann wirklich über das Mikrobiom des Darmes gegangen, nämlich dass diese Algensubstanz eingenommen, wie beim Essen, unseren Darm und die Bakterien beeinflusst. Und das hat Einfluss auf das Immunsystem und das Gehirn, also die intestinale quasi, also wir haben eine Magen-Darm Immunsystem, Gehirnachse. Also es ist halt eh alles immer miteinander verbunden und der Bauch schmeißt auch eigentlich viel mehr Signale Richtung Gehirn als andersrum. Also ja, wir müssen da ganzheitlich sehen, finde ich. Und zurück zur wilden Ernährung, weil auch in, also unsere ganzen ja, Landwirtschaftsbemühungen, nenne ich es jetzt mal, natürlich nicht vergleichbar mehr sind wie zum Beispiel ganz früher, als wir angefangen haben zu siedeln, weißt du, irgendwo zwischen den Wäldern, wo ja das Netzwerk auch untereinander das World, also das World Wide Web quasi der Bäume, ne, es ist ja auch Wide Web wird's genannt. Die kommunizieren miteinander. Man weiß heute, dass wenn die Mutterbäume stehen gelassen werden, das sind wirklich so die ältesten, größten Bäume, der Wald sich viel schneller regeneriert, als wenn man sie wegschneidet und eben halt durch die ganzen Mikroorganismen, die in Symbiose mit den Bäumen unterirdisch auch aktiv sind, eben halt auch dafür da sind, damit die Bäume ihre Nährstoffe kriegen. Und ähnlich war das auch auf unseren Feldern ganz, ganz früher, bis das dann eben halt immer weniger wurde und immer weniger und immer mehr ja, industriell bearbeitet natürlich. Und das hat eben auf unsere, den Nährstoffgehalt unseres Essens, selbst wenn man Gemüse und sowas alles viel isst, einen Einfluss. Also vor 100 Jahren war da noch ein ganz anderer zum Beispiel Calciumanteil drinne, als es heute ist. Und im Gegensatz vor 8 Jahren, als ich mein Buch geschrieben habe, gibt es heute dann tatsächlich Mainstream-Medien, die über sowas Artikel geschrieben haben. Also ich dachte auch, krass, früher hast du keine Quellen gefunden, also die dann auch auf Studien verlinkt werden, weil viele Studien sind einfach Shadowbanned, die findest du nicht. Die sind auch nicht bei dem, sag ich mal, der Bücherei der Publikationen mit drin, NCBI oder anderen. Die verschwinden halt einfach und das ist mir aufgefallen, das wird halt immer schlimmer und immer schlimmer. Und in anderen Bereichen ist es total am Gedeihen und wird anerkannt. Oder Homöopathie in Indien ist da gang und gäbe. Bei uns heißt es noch Fake News oder weiß ich nicht was. Und ja, das ist halt das Problem dieser Glocke, ne? Dass sich alles nur... Weltweit ist da, wie gesagt, viel mehr los. Also es dreht sich ja nicht alles nur um Deutschland und Deutschland ist vorne ran oder so. Wir sind gut dabei, aber auch nur undercover oder intern oder jeder für sich oder in kleinen Gruppen. Da tut sich auch sehr viel. Aber es wird einem auch natürlich schwer gemacht, ne?
Wir leben ja in einer, also die westliche Kultur lebt, oder die westliche Kultur zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie eine Kultur ist, wo der Mensch als Gebrauchswesen heranwächst und als Gebrauchswesen auch ausgebildet wird. Das ist, hat viel mit unserer Philosophie zu tun. Wir haben eine bestimmte Form der Philosophie. Viele andere Kulturkreise, jetzt Asien und so weiter, hat eine ganz andere Philosophie. Die Inder haben eine ganz andere Philosophie, was nicht heißt, dass das bessere Menschen sind oder so. Aber da kann so etwas gedeihen. Sagen wir mal so, die haben Raum dafür, dass so etwas anerkannt wird und nicht unterdrückt wird. Hier in Deutschland oder hier in der westlichen Welt, ich nehme immer dieses Beispiel, weil ich davon damals sehr angefixt war und mich wirklich sehr gut auskenne, das ist die sogenannte Ethologie oder Ethnologie. Also das, was Konrad Lorenz im Grunde gemacht hat, der ist ja den meisten Menschen bekannt als Vater der Graugänse, aber er hat das was ganz anderes in Wirklichkeit ja gemacht. Er hat die Verhaltensforschung nach vorne gebracht und die vergleichende Verhaltensforschung und so weiter. Und dann kam ein Schüler von ihm, der hieß, leider schon tot, Irenaeus Eibel-Eibesfeld, der hat die Humanethologie begründet. Das, also das Verhalten, warum der Mensch sich in bestimmten Sachen so und so verhält. Also das gesamte Verhalten der Menschen hat er versucht zu definieren. Und dann kam heraus, dass die gesamte Forschung gesponsert wurde von der CIA, weil die herausfinden wollten, wie der Mensch tickt. Als sie das herausgefunden haben durch die großen Wissenschaftler der damaligen Zeit, die dann die evolutionäre Erkenntnistheorie begründet haben, das hat Konrad Lorenz gemacht, durch seine Sachen, die er da entwickelt hat, das ist dem wenigsten bekannt, hat er im Grunde genommen die Wahrheit definiert, also die Wirklichkeit, sag mal so, wie die Dinge wirklich funktionieren innerhalb von Verhaltensorgane. Das ist die evolutionäre Erkenntnistheorie. Und das wurde, nachdem die CIA das alles für sich verstanden hat, wurde dann daraus die Biopsychologie. Die Biopsychologie ist das eigentlich, was dann die Verhaltensforschung gewesen ist. Und von der Verhaltensforschung à la Irenaeus Eibelfeld und Lorenz hört man heute null. Weil das nicht unterdrückt wird, sondern weil es benutzt wurde. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr darf gehen, also als Wissenschaft. Als ich das begriffen habe, habe ich mir gedacht, das machen die mit vielen Wissenschaften. Ist die Wissenschaft vielleicht nur, oder viele Wissenschaften nur, und das merken die Wissenschaftler aber gar nicht, weil die arbeiten wie jeder Wissenschaftler auch mit unglaublichem Ehrgeiz und Wissensdrang und Wahrheitsdrang oder Wahrheitsmoral. Sind viele Wissensbereiche nur deswegen da, weil sie hintenrum von anderen Organisationen für ihr Wissen genutzt werden, um wiederum eine sogenannte Untertanenpolitik zu machen, was nicht nur mit dem Menschen an sich zu tun hat, sondern für diese Leute ist nicht der Mensch an sich der Untertan, sondern die Biosphäre ist der Untertan. Genau. Die gesamte Biosphäre ist der Untertan, den ich mir zunutze mache.
Alles Leben.
Genau. Und alles, was mit der Lebendigkeit überhaupt zu tun hat, weil das auch der Schlüssel zur Vitalität ist. Also wenn ich Menschen in die Vitalität schaffe, schaffe ich sie automatisch von der Herrschaft auch ab. Dann werden sie nicht so gerne untertan. Mache ich aber das Gegenteil, bleiben sie untertan.
Ja, weißt du, guck mal, so. Ich meine, du kennst das bei mir ja auch. Erstmal, du kannst eine gewisse Du kannst ein gewisses Maß erreichen in der Universität. Ich habe es ja auch geschafft, dass ich trotz wider Erwarten eine große Finanzierung durchgekriegt habe für die eine Entwicklung eines potenziellen also gehirnschützenden Algenextrakts im Hinblick damals. Okay, dann gehen wir diesen klassischen Weg und mal gucken, wie weit ich komme in Richtung Medizin, also wirklich medizinische Anwendung, zum Beispiel bei in Zukunft, wenn es denn positiv verläuft, neurodegenerativen Erkrankungen so. Und wie lief's dann? Also kaum war klar, dass ich diese Finanzierung kriege, fing es dann an mit den Projektpartnern, ja. Und dann war auf einmal auch die Leitung weg, weil ich keine Professorin sei. Mein geistiges Eigentum, alles gehört ihnen. Alles, was ich jemals über Algenwisse tue, mache und war, wenn ich da jetzt unterschreibe. Und der geilste Kracher war, da waren zwei Firmen involviert, die diesen Extrakt dann später verkauft hätten. Der geilste Kracher war, ich habe gesagt, ich will damit ja weiterforschen. Und dann hätte ich die Rechte davon, von denen kaufen müssen, für einen Algenextrakt, den ich entwickelt habe, den ich eingeworben habe, wo ich die ganze Finanzscheiße gemacht habe. Also den ganzen Kram. Und da habe ich echt gedacht, und das ist der Klassiker. Und dann kam sie auch noch mit, ja, wir müssen das aber auch noch genmanipulieren, damit wir Patentrechte kriegen. Und fancy Methoden zur Extraktion und Aquakultur. Aquakultur ist immer noch in den Kinderschuhen. Ja, ich bin damals nicht mehr mit rein, aber es hat sich wirklich seitdem echt nichts getan, ne? Hauptsache irgendein Nährstoffmedium, Hauptsache die wachsen und Hauptsache die Algen produzieren das, was ich will. Und auch das hat die Pharmaindustrie vor 10 Jahren schon genutzt für Medikamente. Diese Forschung wird finanziert. Aber wenn du ankommst mit, nee, nachhaltig, wirklich nachhaltig, nicht das, was bei uns als nachhaltig verkauft wird, das, was schon da ist, das, wo wir wissen, dass das eine gute Qualität hat. Und ich bin damals auch dem Glauben auf, ja, quasi, ja, zu Opfer gefallen, zu denken, alles in der Natur ist jetzt giftig und das können wir nicht mehr essen. Absoluter Quatsch. Natürlich gibt's Regionen, wo du nichts essen von solltest, aber diese Schutzmechanismen, die schon bei Tschernobyl angegangen sind, ja, das erklärt mir auch, warum zum Beispiel dadurch, dass ich ja nun Algen auch verkaufe, also algenbasierte Nahrungsergänzung, ich gucke mir ja auch immer die Analysewerte an und ich wunderte mich teilweise, wie kann es sein, dass bei frei wild lebenden Algen, die von Gärtnern, die das seit wirklich schon langer Zeit machen, über Generationen. Es gibt Algengärtner in nordischen Ländern. Also Algen sind ein Standardlebensmittel, das haben auch nur wir vergessen. Kelten und Wikinger haben das auch gegessen. Wie kann es sein, dass die Schadstoffbelastung so gering ist? Weil sie sich anpassen können. Sie sind viel schneller als wir. Gerade auch die aus dem Meer, die halt natürlich auch zu den ungünstigsten Bedingungen, wer weiß, was die schon erlebt haben. Ja, die mussten nicht 20 Mal Tschernobyl, die hatten dann das Wasser und haben sich da weiterentwickelt. Und das ist das Prinzip aus der Natur. Die hat eine unglaubliche Fähigkeit, jegliche Problematiken zu lösen. All die Gifte, die wir rausklatschen, sind nicht gerade toll für das Leben. Die machen auch noch Kreuzreaktionen, die tun sich zusammen. Also Aluminium und Glyphosat sollen zusammen besser die Blut-Hirn-Schranke passieren als alleine. Ja, das sind Kreuzreaktionen, wenn sich Sachen zusammentun. Und in der Natur bleibt einfach nichts alleine. Ob nun draußen in der Luft oder im Wasser oder irgendwas, es geht immer darum, wieder zu harmonisieren und das Leben zu erhalten. Das ist das Prinzip der Natur. Und auch genetische Mutationen oder auch Eingriffe, das passiert halt, also Gene anschalten und ausschalten ist es eigentlich eher meistens. Das, wenn es nicht vorteilhaft ist, was passiert dann? Dann stirbt diese Art aus. Ja, also was nicht von Vorteil ist, wird rausgeschmissen. Ja, die Natur strebt nach dem Leben und das ist auch schon so, dass du Einzelzellorganismen wie ein Meeresbakterium beispielsweise auch nicht mal ebenso dazu kriegst, dass es sich stabil diese Mutation in die nachfolgenden Generationen weiterträgt, ja. Und sondern eben, wie gesagt, ne, die Natur strebt nach dem Leben und Gott sei Dank gibt es ja nun mittlerweile Orte auf dieser Welt, wo es wirklich jetzt immer mehr umgesetzt wird. Ich habe den Eindruck, bei uns wird es immer schlimmer und man merkt es ja auch irgendwie auch am Verhalten der Menschen und Lebensmittel werden immer teurer, also kaufst du günstigeres, was vielleicht auch nicht mehr ganz so hochwertig ist oder. Und und das ist aber die Basis, wo alles anfängt. Das ist das, wo wir Kraft herkriegen, um überhaupt den Tag zu überstehen, ja, um halt auch, dass der Rüdiger jetzt da sitzen kann und mit mir ein Gespräch hier führt, ja, oder andere Dinge oder im Garten arbeiten. Und wir haben uns völlig von unserem artgerechten Leben entfernen lassen, zu dem zum Beispiel auch regelmäßiger Aufenthalt in der Natur gehört, Bäume bearbeiten, also wie gesagt, Food Forests, also das zum Beispiel machen, im Garten zu sein oder einfach rauszugehen, sich mit der Natur zu verbinden. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das der einzige Ausweg auch, um auch diesen Stress zu entgehen und sich mal wieder zu besinnen, was ist denn wirklich wichtig im Leben, ne?
Du müsstest eigentlich in Universitäten für zwei Bereiche zuständig sein. Für Gesundheitsernährung, da müsstest du Ausbilderin sein. Und für Pharmamittel würde ich das gar nicht nennen, weil das ist zu sehr belastet. Naturheilmedizin, da müsstest du eigentlich Beraterin sein, Dozentin, die Studentinnen oder Studenten ausbildet. In beiden Bereichen müsstest du das eigentlich machen. Aber das
aber das ist in dieser Welt, wo wir jetzt gerade sind, wahrscheinlich unwahrscheinlich, ne?
Ja, diese Universität müsste hinter dir stehen und sagen, ja, wir machen das und die Professur, der Professor, der hinter dir steht, der müsste das auch alles wissen und auch alles versuchen dann seinen Studenten und Studentinnen beizubringen. Und du bist einer der Dozentinnen dort, die das halt eben dann realisiert. So stelle ich mir das vor.
Wusstest du, dass es hier in Spanien zum Beispiel Nutrigenomics gibt? Also das geht um Nährstoffe und deren Einfluss auf Genetik. Also das ist auch schon langsam am Kommen. Oder eben ganzheitliche Landwirtschaft und dass diese Sachen zusammenhängen. Also ähnlich jetzt, ich denke, Kennedy wird jetzt Robert Kennedy Jr., kann man es stehen, so wie man will, die Politik, aber im Grunde sagt er das, was ich seit Jahren ja nun auch aufkläre, ne, welche Umweltgifte, was das da und das ganze Spektrum. Und wir werden jetzt einfach mal sehen, weil die Menschen fangen sich schon alleine damit mehr zu beschäftigen an, weil da so eine Persönlichkeit ja für etwas steht. Was dann letztendlich wirklich bei rüberkommt, werden wir sehen. Aber es ist wichtig, dass die Menschen, also wir alle, uns damit beschäftigen und durchblicken und erkennen, okay, jetzt vielleicht doch mal ein paar Lindenblätter mit in den Salat, Junge, wenn die dann bald kommen. Oder sich damit zu beschäftigen und sich auch wirklich bewusster rauszunehmen. Und ja, also wie gesagt, es gibt schon solche Richtungen, aber halt auch immer schön, also Nutrigenomics, also nur auf die Gene, ja. So Gene ist ja total mein Ding, ja. Ja, wer weiß, was die Zukunft noch
Ja,
bringt.
man braucht immer ein HIDA, damit man diese Dinge umsetzt. Also diese Kehrtwende, wenn man dich ernst nimmt und sagt, okay, jetzt machen wir dich zur Gesundheitsministerin und nicht den Lauterbach zum Beispiel, ne? Nur so ein Beispiel, dann müsstest du ja eine nach Baerbock 360-Grad-Wendung
Boah.
hinlegen und nach einem normalen eine 180-Grad-Wendung
Ich wollte gerade
machen.
sagen,
Also du
360
müsstest dich
Grad mal im
wir
Kreis.
müssten uns ja alle um 180 Grad in Bezug auf Ernährung umändern. Und die gesamte Ernährungsindustrie gehört abgeschafft, solange sie nicht Nährstoff- und lebenserhaltende Substanzen da drin hat. Und nicht Zusatzstoffe, keine Zusatzstoffe mehr. Und die Dinge sind dann halt eben nur zwei, drei
Alles
Tage haltbar. Länger sind sie nicht haltbar.
Themen, die auch Kennedy ja nur mit seiner Position halt angehen will, ja. Und die Sache ist halt, da gibt es ja auch viel Kritik, auch dass er jetzt nicht sofort die Impfstoffe verbieten lässt oder dieses oder jenes. Aber also, auch wenn wir uns alle kennen, die Masse glaubt das, was da draußen propagiert wird, immer noch, auch in vielen anderen Ländern. Und stell dir mal vor, also wir wissen jetzt alle, Zucker ist jetzt nicht das Gesündeste. Nehmen wir mal nur Zucker. Stell dir mal vor, dann komme ich jetzt an und sage, okay, ich bin jetzt neue Gesundheitsministerin und Zucker ist ab morgen sofort verboten. Gleich eine Revolution am Start, da kannst du dir aber sicher sein. Ja.
Ja, da sieht die Kugeln sind schon im Lauf, die ich treffen
Sicher.
sollen.
Und wir haben das Recht, frei zu wählen. Und all diese Menschen haben ihre eigenen Glauben. Es gibt auch viele, die das glauben und das glauben. Du kannst da eigentlich nur mit rangehen, dass ich dann sage, okay, wir machen jetzt mal Forschung zu Zucker und zwar frei von, also wirklich, ich gehe jetzt mal gucken, welchen Wissenschaftlern traue ich, dass die wirklich sachlich da sind, so wie sie zu sein hat. Das war in den letzten Jahren ja nun auch nicht wirklich so der Fall und auch vorher schon mal hier und da. Das ist, da kannst du eigentlich auch nur intuitiv rangehen, ja. Und das wäre der einzige Weg, dass ich Ihnen die Beweise vorlege und im Laufe der Zeit durch die Bildung und immer wieder, ne, du weißt ja, Wiederholung ist der Schlüssel beim Gehirn, ja, Wiederholung, 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 wie es die Medien ja auch machen mit negativ oder schlechter Angstpropaganda, dass man darüber dann geht und den Menschen einfach die freie Wahl lässt. Auch Gift zu nehmen. Jeder hat die Wahl, das zu nehmen und bekannterweise ist ja auch die Dosis macht das Gift, ja. Und aber ja, also da sind wir jetzt leider noch ziemlich weit von entfernt, würde ich mal sagen, im deutschsprachigen Raum zumindest, also Deutschland. Und man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber in den eigenen Gärten ist schon was los. Und ich kann nur diejenigen ermutigen, die sowas haben, sich damit zu beschäftigen und eben die Steingärten weg, ja, sondern da wirklich das Leben wieder reinzubringen und die Wildheit vor allen Dingen. Weil diese Diversität an Nährstoffen, von denen wir die meisten noch gar nicht kennen, das tun immer alle, als wenn wir alles wissen würden. Und keine Ahnung, jetzt ist, ich habe ja DHA damals auch mit, diese Fettsäure mit ins Spiel gebracht, aber daraus lässt sich kein Körper bauen, meine Lieben. Ja, es ist ein wichtiger Baustein, aber da sind unzählig andere. Und gerade auch in der Algenforschung, dass da ja nun auch sich immer auf eine Substanz konzentriert wird. Es sind so viele Stoffe da drin, die alle individuell angeguckt werden. Nur die leicht messbaren und leicht isolierbaren oder leicht nachbaubaren, ja. Die ganzen anderen nicht. Und das spielt immer im Komplex. Das nennt sich der Entourage-Effekt, Symbiose, was ja eigentlich voll klar ist. Aber erst seit der CBD- und Cannabis-Phase ist das mal ein bisschen gepusht worden, eben dass zwei Stoffe zusammen. In dem Fall Cannabis und Terpene, also CBD und Terpene. Es gab so eine Studie halt auch, die gezeigt hat, dass das viel besser bei Gemütsschwankungen hilft, als wenn man die Substanzen einzeln gibt. Und das ist das Prinzip der Natur. Und dann hast du halt auch noch die Nährstoffe, die du für die zum Beispiel Neurotransmittersynthese brauchst und dieses und jenes. Und das wird uns alles von der Natur geboten. Und dann gehen wir aber dahin und sagen, ach nö, ich will jetzt nur den einen, den Rest schmeißen wir weg. Und das ist doch ein bisschen unlogisch, ja? Also dieses ganzheitliche Denken und zum ganzheitlichen Denken, also das, du brauchst halt auch einfach, also nach Jahren Algen merke ich schon, dass da oben eine Menge los ist, ja. Und wir viele nicht mehr folgen können. Ja, ist so.
Du bist ja auf die Alge gekommen. Du hast ein kleines Unternehmen, indem du Algen anbietest. Wie ist das, also wieso bietest du Algen an? Was ist der Grund?
Also es sind algenbasierte Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe damals, als ich dann auf die Forschung gestoßen bin, damals gab es Makroalgen aus dem Meer, gerade den Meersalat Ulva lactuca. Das ist der Hauptproduzent der Substanz, die ich damals untersucht habe. Das gab es gar nicht so auf dem Markt. Und ich hatte aber die Möglichkeit, dann da ranzukommen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das gerne haben. Und ich habe 2009 mir noch die Schweinegrippeimpfung geben lassen. Da war ich damals in der Virologie als Studentin und habe mir gedacht, oh, das kann ja nicht schaden, ach, das bisschen, ne, so, Und 2 Jahre später habe ich dann Gesichtsnerventzündungen bekommen und das hat irgendwie nicht so richtig geholfen. Und dann habe ich aber angefangen, am Küchentisch wirklich meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel zu mischen. Also dann habe ich wirklich so ein kleines Kapselgerät, so wirklich so ganz klein, die man bei gewissen Online-Handel damals kriegen konnte, und Leerkapseln. Habe mir das irgendwo eine Sache gemischt, da was, ne, meine Mixtur zum Beispiel, den Meersalat mit Kurkuma und ein bisschen schwarzen Pfeffer und was auch nicht, auch was alles. Und dann habe ich da so überall noch Vitamin D3 reingetropft und so fing es halt an. Und dann habe ich aber gemerkt, mir hilft das sehr gut bei meiner Thematik. Da war ich sehr überrascht. Und und das war zeitgleich ziemlich mit meinem Antrag da und der Finanzierung und den Universitäten. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich lasse mich nicht knebeln, ich lasse mich nicht fesseln. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil Corona an der Uni wäre bestimmt nicht nett geworden. Noch weniger nett als alles andere. Und hab dann das gemacht und ich hatte das dann auch meiner Freundin Martina damals gegeben, die hat das dann auch ausprobiert und so hat das einfach seine und als gut befunden und als sehr, sehr bioverfügbar für sie, also dass sie merkt, dass das besser für sie ist, als wenn sie jetzt was auch immer alleine nimmt. Und ja, so kam es dann halt, ne? Und mir geht's halt einfach darum, ich habe jetzt halt natürlich nicht mehr die Forschungsmöglichkeiten, außer mich selbst, ja, und mit meinen kleinen Möglichkeiten. Und mir geht es aber auch darum, uns bringen doch die ganzen Zellkultur- und theoretischen Forschungen nichts, wenn es praktisch halt nicht irgendwie einen Zugewinn bringt, zum Beispiel mehr Energie oder irgendwas, ja. Und da bin ich aktiv. Und letztendlich geht es darum, dass wenn man, also ich mische halt ganze Pflanzen mit Algen, je nach Art, und eben halt auch Extrakt, unter anderem mein Algenextrakt ist teilweise bei Vitamin D3 aus Makroalgen, die produzieren das auch, also dass wirklich die Originalquelle noch mit drinne ist, weil da sind auch aus meiner Theorie und bei den mini wenig Studien, die ich finden kann, die Beweise da drin, dass das sehr gut dann für die menschliche Verfügbarkeit, für die Bioverfügbarkeit sein soll. Ob es dann wirklich so ist, muss jeder selbst herausfinden, aber und eben das intelligent zu kombinieren, dass auch wirklich möglichst viel theoretisch auch über die Blut-Hirn-Schranke kommt, ja, das ist ja auch so eine Sache, aber letztendlich geht's darum, hochwertige wilde Nährstoffe und eben mit der wilden Kraft des Meeres, dass das quasi noch so ein bisschen upgradet sozusagen. Und darum mache ich das und ich bin wirklich meine beste Kundin, muss ich einfach sagen, ja, also ne?
Heidi, wir könnten noch lange miteinander reden, aber die Zeit ist leider vorbei. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir.
Das hat mir auch sehr, sehr informativ, wie immer mit dir.
Ja, genau. Wir könnten eigentlich ja eine eigene Reihe machen, ne, mit unseren Gesprächen.
Meine Güte. Man könnte eine Enzyklopädie machen, im Grunde genommen mit deinem Wissen auch, ne?
Ja, danke. Ich muss schon sagen, das tut auch mal gut zu hören.
Ja? Ne? Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Dr. Heidi Wichmann.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.